Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die 138. Ausgabe der Wimbledon Championships stehen vor der Tür. Herzlich willkommen zur Auslosungsvorschau von Chip and Charge, jährlich bzw. vierteljährlich das Tollste, was wir hier zu bieten haben von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Können wir grob zusammenfassen, dass wir eine wilde obere Hälfte bei den Frauen haben, dass wir meiner Meinung nach eine sehr ausgeglichene Auslosung bei den Herren haben und dass es unglaublich schwer wird, das zu tippen?
Ich habe es zwar schon vor meiner Nase hier, was ich getippt habe. Ich fand es jetzt allerdings wirklich gerade bei den Damen, in einer gewissen Weise auch bei den Herren, schwieriger als jetzt bei den letzten Grand Slam-Turnieren.
Ja. Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen ja auch, weil wir nur ein paar Wochen auf Rasen spielen und deswegen.
Und dementsprechend, häufig muss jemand irgendwie 28 sein, um wirklich Erfahrung auf Rasen zu haben. Und auf Sand und auf Hartplätzen kann mit Anfang 20 ein ziemlicher Veteran oder Veteranin sein. Das ist auf dem Rasen nicht so. Manchmal gibt es Überraschungen auf dem Rasen. Es ist allerdings eher selten.
Wir wollen natürlich wieder anfangen mit den Frauen und da wissen wir auf jeden Fall, dass die Titelverteidigerin Barbora Krejčíková den Court am Dienstag eröffnen wird, den Center Court. Also wir wissen, dass die obere Hälfte der Frauen und die untere Hälfte der Männer am Montag spielt und die untere Hälfte der Frauen und die obere Hälfte der Männer am Dienstag. Arina Sabalenka ist die an Nummer 1 gesetzte Spielerin. Sie wird in der ersten Runde gegen die nicht an Selbstvertrauen mangelnde Carson Brandstein spielen, die sich hier durch die Quali durchgespielt hat. Zweite Runde könnte tatsächlich Lulu Sun die Gegnerin sein, die letztes Jahr hier das Viertelfinale erreicht hat, oder Marie Buskova. Und dann haben wir drei von vier Spielerinnen, die wirklich große Namen sind. Emma Raducanu, die trifft auch Mingi Zhu, auch aus Großbritannien. Und dann Markéta Vondroušová, die Siegerin von 2023 und vor allen Dingen die Siegerin aus Berlin gegen McCartney Kessler. Da geht's in den ersten drei Runden schon richtig, richtig zur Sache.
Ja, also das dürfte das beste Achtel hier, nee, was ist denn das? 16. Bei den Damen sein. Es ist spektakulär, weil du hast schon Lulu Sun als Viertelfinalistin angesprochen. Buskova stand ja auch schon im Viertelfinale. Raducanu hätte es auf jeden Fall schon erreichen können. Vondroušová hat hier vor 2 Jahren gewonnen, hat Sabalenka in Berlin besiegt. Kessler äußerst solide. Also ich hätte mir kaum eine schwerere Auslosung für Sabalenka vorstellen können und halte es wirklich für möglich, dass sie hier in den ersten drei Runden rausgeht. Natürlich ist sie die Favoritin, allerdings bei den Voraussetzungen ist es im Bereich des Möglichen, dass sie hier früh rausfliegt.
Es ist ja schon so, dass man sagen muss, dass sie sich noch nicht zu 100% wohlfühlt auf dem Rasen. Die Ergebnisse waren in den letzten Jahren auch nicht immer zu 100% die allerbesten und sie ist angreifbar, gerade dann auch, finde ich, weil der Ball relativ flach abspringt und sie hat den Ball ja nun wirklich gerne in der Hitting Zone etwas höher. Und da können gerade solche Spielerinnen wie Markéta Vondroušová und auch Emma Raducanu und auch Marie Buskova können hier eine ganze Menge ausrichten. Ich weiß nicht, ob Lulu Sun ihren Viertelfinalerfolg von letztem Jahr wiederholen kann. Das traue ich mich bei dieser Auslosung nicht zu sagen. Aber Sabalenka wird hier von der ersten Sekunde an meiner Meinung nach hochkonzentriert sein müssen, weil auch Carson Brandstein hat hier auf mich einen sehr guten Eindruck hinterlassen hier. Ich habe sie gestern noch gesehen in ihrem Drittrundenmatch.
Ja, und wir dürfen mal Sabalenka nicht vergessen, sie hat in den letzten Jahren nicht so viel Erfahrung auf Rasen gesammelt. Ja. Also Wimbledon hat 2020 nicht stattgefunden, dann war sie ausgeschlossen wie alle russischen und belarussischen Spieler und Spielerinnen. Letztes Jahr war sie verletzt. Also seitdem sie eine Topspielerin geworden ist, hat sie wenig in Wimbledon gespielt. Sie hat hier schon mal das Halbfinale erreicht. Es ist absolut im Bereich des Möglichen, dass sie das Turnier gewinnt. Sie ist wahrscheinlich die erste Favoritin, aber für mich bei weitem nicht so klar, wie das bei anderen ein Turnier in der Fall wäre.
Jeff Seckmann hat in seiner Vorhersage auf dieses Turnier, auf das Damenturnier gesagt, Sabalenka ist die Favoritin, aber es könnte tricky werden. Das ist meiner Meinung nach eine geradezu groteske Untertreibung. Ich finde,
wie das ist eine britische Ausdrucksweise, auch wenn er kein Brite ist.
Ja, aber es ist.
Or was a tricky draw.
Ja, es gab schon einiges an Aufseufzen, als wir die Auslosung hier vorhin mitbekommen haben. Ich bin sehr gespannt auf Markéta Vondroušová. Ich glaube, dass sie die Favoritin ist gegen McCartney Kessler. Ich bin sehr gespannt auf Emma Raducanu. Emma Raducanu wird sehr viel Aufmerksamkeit auf sich vereinen. Und Sabalenka muss sich hier durch die ersten drei Runden erstmal durchkämpfen. Alles andere über die zweite Woche und gegen wen sie im Viertelfinale oder so spielen sollte, das müssen wir jetzt erstmal außen vor lassen, weil Aryna Sabalenka wird hier sehr viel zu tun haben. Auch Elise Mertens wird sehr viel zu tun haben in der ersten Runde gegen Linda Frowietowa, die sich hier sehr gut durch die Quali durchgespielt hat. Zweite Runde könnte eine Rasenspezialistin mit Viktoria Golubic warten. Die hat allerdings die Ergebnisse in diesem Jahr nicht. Die trifft auf Anne Lee in der ersten Runde. Und dann haben wir Elina Svitolina, die auf Anna Bonda treffen wird. Und Elina Svitolina, glaube ich, hat hier eine richtige Chance, das Achtelfinale zu erreichen und kann sich meiner Meinung nach auch so ein ganz bisschen genüsslich das oben angucken, das Hauen und Stechen im ersten Sechzehntel.
Ja, würde ich auch so sehen. Also Mertens hat gerade s'Hertogenbosch gewonnen. Allerdings ist s'Hertogenbosch oder steht im Ruf, ist es normalerweise auch der langsamste der Rasenplätze, die so bespielt wird auf der Haupttour. Und ich sehe sie hier auch in einem Duell gegen Svitolina als Außenseiterin. Svitolina hat hier zweimal das Halbfinale erreicht, hat Form, hat Erfahrung. Ich glaube, Sabalenka ist die einzige Spielerin, die sie hier realistischerweise nicht schlagen könnte. Aber alle anderen mit ihr 14 befindlichen Spielerinnen in dem Teil der Auslosung auf jeden Fall. Und wenn irgendwer Sabalenka rausnimmt, dann glaube ich, wird sie schnell hier zur Favoritin in dem Teil.
Elina Svitolina trifft auf Anna Bonda in der ersten Runde und sollte hier mit einer ganzen Menge an Selbstbewusstsein reinkommen. Ein wunderbares Duell der ersten Runde, was sicherlich einen sehr, sehr großen Court bekommen wird, das ist das Match von Paula Badosa gegen Katie Bolter. Katie Bolter, auch nach eigenen Angaben, fühlt sie sich noch nicht so richtig wohl auf dem Rasen. Paula Badosa hat gut gespielt, hat aber immer wieder Rückenprobleme. Ich bin sehr gespannt auf dieses Duell. Zweite Runde könnte Redmenin bzw. Livia Gadecki warten. Und dann haben wir Donna Vekic, die für mich hier auch so ein bisschen ein Dark Horse ist, beziehungsweise eine Spielerin, die hier ganz weit kommen kann. Die trifft auf Kimberly Burrell in der ersten Runde. Paula Badosa und Katie Bolter nehmen sich erstmal gegenseitig raus.
Ja, und beides Spielerinnen, die viel Talent haben. Im Fall von Badosa, ich meine, dürfen nicht vergessen, oder ich hatte es vergessen, als ich mir gerade mal angeguckt habe, sie stand im Halbfinale der Australian Open. Das ist eine, die kann bei Grand Slams was reißen. Allerdings bei ihr die Frage der Verletzungssituation, hat dann ja in Berlin aufgegeben. Bolter hat bisher nicht das Jahr gehabt, ist allerdings durchaus eine, die auf dem Rasen sehr gut spielen kann. Ich halte das für eine ziemliche 50-50-Sache. Vekic kommt natürlich mit ordentlich Druck rein. Die hat hier ein Halbfinale zu verteidigen. Die Coaching-Situation ist ein bisschen, sage ich mal, schwierig im Moment. Und von daher, ich kann mir auch vorstellen, dass sie hier ins Viertelfinale oder vielleicht sogar ins Halbfinale geht. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass sie in den ersten beiden Runden rausgeht, weil sie es nervlich nicht packt. Also für mich beides durchaus möglich.
Es ist so viel Spekulation, gerade in der oberen Hälfte bei den Frauen drin. Das ist, dieses Mal würde ich nicht so selbstbewusst sagen, ihr könnt euch auf unsere Tipps verlassen, die sind wie immer richtig. Dieses Mal tatsächlich nicht. Leila Fernandes trifft auf Hannah Klugmann. Auch das ist eine Geschichte, die hier gerade in Großbritannien sehr groß beobachtet wird. Hannah Klugmann, über die haben wir schon bei den French Open gesprochen. Großes Talent aus Großbritannien und könnte Leila Fernandes tatsächlich ein kleines Problem bereiten. Peyton Stearns, die trifft auf Laura Siegemund in der ersten Runde. Sind beide Spielerinnen mit sehr großem Selbstbewusstsein. Dann haben wir Olga Danilovic, die gegen Zhang Zhuai spielen wird. Und Madison Keys, die auf Elena Gabriela Ruse treffen wird. Dein Standard-Tipp für Madison Keys mindestens Halbfinale ist meiner Meinung nach auch noch nicht zu 100% sicher, weil Olga Danilovic könnte da noch ein Wörtchen mitreden. Peyton Stearns traue ich sehr viel zu und Leila Fernandes auch.
Ja, klar, alles Spielerinnen, die in der Theorie gegen Keys gewinnen könnten. Ich vertraue Keys in diesem Jahr bei Grand Slam-Turnieren. Also glaub schon, dass sie hier durch den Teil der Auslosung zumindest durchkommen sollte.
Du vertraust ihr seit 10 Jahren.
Möglich.
Also Madison Keys in der ersten Runde gegen Elena Gabriela Ruse. Zhang Zhuai habe ich gestern noch gesehen, die war nach ihrer erfolgreichen Quali war sie in einem sehr, sehr lustigen, also für Außenstehende sehr lustigen Interview mit einem chinesischen Kollegen dabei, wo viel gelacht worden ist und wo viel laut gelacht worden ist. Das war sehr schön zu sehen. Jasmine Paolini an 4 gesetzt, letztes Jahr hier im Finale, wird in der ersten Runde auf Anastasia Sevastova treffen. Dann in der zweiten Runde Aoi Ito oder Kamila Rachimova und in der dritten Runde eventuell Linda Noskova, die im Moment in Bad Homburg sehr, sehr gut spielt. Da haben wir auch noch Eva Lys gegen Yu Yuan, die in der ersten Runde noch gegeneinander spielen wird. Auch ein sehr interessanter Teil dieses Draws. Jasmine Paolini wird sich wahrscheinlich durch die ersten beiden Runden durchspielen, aber dritte Runde Linda Noskova, das könnte schon wirklich, wirklich knifflig werden auch für Paolini.
Ja, wir müssen natürlich sagen, auch sie ist im Halbfinale von Bad Homburg, trifft nachher auf Iga Świątek. Also, ich stelle es mir, oder in meiner Vorstellung hat sie hier unglaublich viel Druck. Vielleicht empfindet sie den selber aber nicht. Und wenn sie jetzt Bad Homburg gewinnt, dann hat sie irgendwie schon ein Drittel der Punkte wieder gut gemacht, die sie hier letztes Jahr, oder mehr als ein Drittel, die sie hier letztes Jahr in Wimbledon geholt hat. Und vielleicht ist es dann alles ganz entspannt. Oder aber sie macht sich Druck, das Turnier zu gewinnen. Sie zählt für mich nicht zur ersten Reihe der Favoritinnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Noskova gegen sie gewinnt. Allerdings ist Noskova schon ein bisschen eine Auf- und Abspielerin. Sowas nutzt Paulini normalerweise aus, aber ich kann auch schon sagen, dass ich jetzt Paulini hier nicht im Halbfinale habe.
Ich habe Paulini auch nicht im Halbfinale. Anastasia Sevastova, das war die erste Spielerin, die mir gestern begegnet ist, als ich hier auf die Anlage kam. Schön, dass sie wieder zurück ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für Paulini in irgendeiner Weise eine Gefahr darstellen sollte. Und Eva Lys gegen Yu Yuan, das ist eine lösbare Aufgabe, finde ich, für Lys. Aber Yu Yuan hat auch ganz gut auf Rasen gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Sertuk Bosch hat sie das Viertelfinale erreicht.
Genau, ist jetzt auch nicht super erfahren auf dem Rasen, ist eine gute Return-Spielerin. Das könnte ein Problem natürlich für Lys werden, wenn ihr Aufschlag da so richtig angegriffen wird. Ich halte das ehrlicherweise für eine ziemliche 50-50-Sache. Zwei junge Spielerinnen, noch nicht super viel Erfahrung. Keine ist dominant hinterm Aufschlag, also Tagesform 50-50, da sehe ich jetzt keine wirklich vorne.
Also, Eva Lys gegen Yu Yuan. Dann haben wir Beatrice Hadatschmeier, die auch wieder gut gespielt hat in dieser Woche gegen Rebecca Schramkova in der ersten Runde. Das ist eine schwierige Auslosung, finde ich. Harriet Dart trifft auf Dalma Galfi. Janina Wickmeyer wird ihren Abschied feiern in Wimbledon. Vielleicht nochmal mit einem Erstrundensieg gegen Renata Sarasua. Und dann haben wir wieder eine schöne Begegnung. Julia Putintseva gegen die an 13 gesetzte Amanda Nisimova. Weißt du noch, wie Amanda Nisimova letztes Jahr bei Wimbledon gespielt hat?
Nein, hat sie verloren gegen Putintseva? Nein.
Dritte Runde Quali gegen Eva Lys raus.
Ah, okay. Ja, und ich meine, Putintseva ist natürlich ein meterhoher Stolperstein. Allerdings hat sie eine ganz gute Bilanz gegen die. Putintseva super erfahren auf dem Rasen, hier auch gute Resultate gehabt. Wir erinnern uns an den Sieg unter anderem gegen Iga Świątek. Normalerweise ist Anisimova im Moment zu stark und zu stabil und kommt da durch. Allerdings, das schreit halt schon danach. Und Hadatschmeier ist eine gute Rasenspielerin, könnte allerdings gegen Schramkova schon rausfliegen. Die ist, glaube ich, nur ganz knapp an der Setzung vorbei. Also das ist hier zwischen den größeren Namen auch durchaus eine offene Sache.
Amanda Nisimova war also gegen Julia Putintseva ein Duell, auf das wir uns, glaube ich, wirklich freuen können. Dann am Montag. Direkt. Diana Schneider trifft auf Moyuka Uchijima, dann Petra Martic oder Diane Paris. Petra Martic, die gestern unglaublich kämpfen musste, um die Qualifikation zu überstehen. Ons Jabeur trifft auf Viktoria Tomova und Ons Jabeur könnte in der zweiten Runde auf Jelena Ostapenko treffen, die allerdings gegen Sonny Cartel erstmal selber eine ganze Menge zu tun hat.
Ja, und die gestern oder vorgestern aufgegeben hat, ne? Mhm. Ich meine sogar in Bad Homburg, dass sie nicht weiterspielen konnte. Macht sie normalerweise nicht. Also da wäre ich schon ein klein bisschen besorgt, dass sie wirklich angeschlagen ist. Normalerweise ist Jabeur hier wahrscheinlich so ein bisschen die Co-Favoritin mit Schneider, die ja Bad Homburg zu verteidigen hatte, da dann in der ersten Runde ausgeschieden ist gegen Vekic. Ich halte es hier wirklich für eine offene Sache, vor allem, weil halt nicht so ganz klar ist, wie fit Ostapenko ist.
Ostapenko gegen Sonny Cartel also in der ersten Runde. Diana Schneider könnte hier ein bisschen die Nutznießerin sein, weil ich traue ihr eine ganze Menge zu hier. Ashlyn Kruger trifft auf Mika Stojer-Savljevic, Entschuldigung. Anastasia Pavlyuchenkova auf Alia Tomljanovic, ein Duell der Veteraninnen. Und dann war natürlich auch wieder die Frage, gegen wen spielt Naomi Osaka? Sie trifft auf Talia Gibson und könnte in der zweiten Runde auf Jinwen Zhang treffen, die auf Katerina Siniakova in der ersten Runde treffen wird. Osaka gegen Zhang, das wäre ein tolles Duell.
Ja, und ich meine, das ist halt hier wirklich auch wieder sehr gut besetzt. Ich meine, Tomljanovic stand hier im Viertelfinale, Pavlyuchenkova meine ich auch. Ja. Also da sind richtig gute Spielerinnen dabei. Ich sehe das wirklich auch noch nicht als gegeben, dass Zhang da durchgeht. Osaka, muss man sagen, hat auch noch nicht die großen Erfolge in Wimbledon gehabt. Also vielleicht nutzt sie am Ende eine Kruger aus oder eine Pavlyuchenkova. Ich halte es allerdings wirklich für sehr offen.
Wer erreicht das Halbfinale?
Ich gucke auf mein schlaues Dokument. Wir haben im oberen Viertel besiegt, Überraschung, Überraschung, Kies von Drushova und im zweiten Viertel dann Anisimova besiegt Jabeur.
Jabeur?
Mhm.
Du hast vor dem Podcast hast du mir gesagt, es gibt keine überraschenden Tipps von dir. Nein, ich glaube, dass Jin Wenjong...
Also, ich habe es ja nicht im Halbfinale. Ich habe ja Keys gegen Anisimo beim Halbfinale. Ja, das wäre keine so große Überraschung.
Trotzdem Jabeur im Viertelfinale.
Pass
auf. Also ich habe, in diesem Fall habe ich Jin Wenjong im Halbfinale und ich komme nicht an Arina Sabalenka vorbei. Auch wenn sie es wirklich schwer hat. Aber ich kann mir nicht momentan vorstellen, dass sie in den ersten drei Runden rausgeht. Und wenn sie diese ersten drei Runden übersteht, dann ist sie für mich ein klarer Favorit auf das Erreichen des Halbfinals.
Jung wird sich bestimmt freuen, wenn sie mal wieder auf Sabalenka trifft.
Ja. Ja, also das ist die obere Hälfte bei den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden Philipp und ich über die untere Hälfte sprechen. Die hat es nicht ganz so in sich, aber auch da gibt es einige Namen, die es zu besprechen gibt. Alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Die untere Hälfte bei den Frauen wird eingerahmt von Mira Andreeva und Coco Gauff. Und Mira Andreeva habe ich ja jetzt nach dieser Auslosung auch wieder ganz gehörig auf meinem Zettel. Mira Andreeva hat nicht gut gespielt, hat gegen Linda Noskova verloren, trifft aber in Bad Homburg, trifft aber in der ersten Runde auf Maya Sherif, zweite Runde Jill Teichmann oder Lucia Bronzetti und dritte Runde dann vielleicht Magdalena Frech oder Anastasia Potapova oder Hayley Baptiste oder Sorana Kirstia. Da sind prominente Namen dabei, aber alles keine Namen, wo ich jetzt sagen würde, die können Mira Andreeva gefährden bis zum Achtelfinale. Was sagst du?
Der einzige Faktor ist hier die fehlende Erfahrung. Kann sein, dass ihr das gerade auf so einem frischen Wimbledon-Court, wo sie dann doch irgendwie vielleicht sich noch nicht so sicher drauf fühlt, irgendwie im Weg stehen könnte. Aber es ist eben jetzt auch nicht so die abgebrühte Veteranin dabei, die auf Rasen schon 50 Matches hat. Und also Kistea, aber ich weiß nicht, ob die wirklich in die dritte Runde kommt. Und von daher, normalerweise sollte Andreeva hier wirklich durch den Teil der Auslosung kommen. Wäre sie jetzt, weiß ich, mit jemand von der Kategorie Krejcikova direkt eine Auslosung gewesen in den ersten drei Runden, hätte ich gesagt, das könnte schwierig werden, aber so sollte sie zumindest ins Achtelfinale kommen.
Ja, da ist dann wieder eine andere Geschichte. Da können wir dann nochmal drüber reden, aber ich glaube also wirklich bis zum Achtelfinale wird Mira Andreeva hier durchkommen. Barbora Krejcikova, die wird am Dienstag den Center Court eröffnen als die Titelverteidigerin und das ist mal ein richtig, richtig tolles Match und vor allen Dingen für Barbora Krejcikova wahrscheinlich ein kleiner Albtraum. Sie trifft auf Alexandra Eala, die auch in dieser Woche sehr gutes Rasentennis spielt. Sie spielt im Moment in Nottingham, glaube ich. Ich gucke mal gerade nach. Sie spielt
in Eastbourne wahrscheinlich.
Eastbourne, Entschuldigung. Gegen Varvara Gracheva. Führt mit 4:1 im Halbfinale des Turniers in Eastbourne. Ist sie deiner Meinung nach ein Stolperstein für Barbora Krejcikova?
Tja, also ich meine, Krejcikova hat zwei Matches diese Woche gewonnen. Beide hat sie Matchbälle abgewehrt. Sie war bei den French Open weit von der Form entfernt, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Sie war also einfach auch schon wieder super lang verletzt. Topform Krejcikova hier, absolute Titelkandidatin. Sie scheint mir allerdings wirklich weit davon entfernt zu sein. Eala, würde ich sagen, hat bisher ein gutes Nervenkostüm gezeigt. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein 6-4 im dritten Satz für Krejcikova wird.
Also ich fand die Auftritte von Krejcikova in dieser Woche vom Spielerischen her in Ordnung. Vom Körperlichen fand ich sie bedenklich. Also da habe ich das Gefühl...
Das war aber in French Open auch so.
Ja, dass sie relativ weit weg ist noch. Also was die Fitness angeht etc.
Also auch sie habe ich nicht ins Halbfinale getippt.
Gut. Petra Kvitova oder Emma Navarro, die hast du wahrscheinlich auch nicht ins Halbfinale getippt. Emma Navarro gegen Kvitova. Für Kvitova wird es das letzte Wimbledon-Turnier sein, vielleicht auch das letzte Match. Es ist eine fiese Aufgabe gegen Emma Navarro.
Oh, ich kann mir vorstellen, es wird so ein Court 1 werden oder so. Navarro hier letztes Jahr auch im Viertelfinale gewesen. Dies Jahr jetzt natürlich noch nicht so die großen Erfolge abseits der Australian Open. Aber Kvitova dürfte irgendwie einen guten Abschied bekommen. Navarro ist jetzt keine, die die Leute vom Platz schießt, aber vom Platz arbeitet. Und ich vermute, das wird hier dann auch gegen Kvitova passieren.
Emma Navarro gegen Petra Kvitova, also in der ersten Runde. Da haben wir auch noch Veronika Kudermetova, die auf Lin Zhu treffen wird in der ersten Runde. Karolina Muchova, auch eine Spielerin, bei der wir in Wimbledon immer darauf achten sollten, was sie macht. Sie trifft auf Wang Jingyu in der ersten Runde und das ist ein ganz finsteres Los. Ich habe Wang Jingyu zweimal in Berlin, ich glaube sogar, ja, zweimal kommentiert sogar. Ich halte eine ganze Menge von ihr und das ist für Karolina Muchova meiner Meinung nach ein Albtraumlos.
Ja, wir hatten darüber gesprochen, das Tennis, was sie bis zum Finale gespielt hat, das Wimbledon-Siegerin würdig, einfach weil sie so gut hinterm Aufschlag war, so gut mit der Vorhand war, sich richtig gut bewegt hat. Das hat sie vorher noch nie so in dem Maße gezeigt. Jetzt die Frage, bringt sie das mit? Dann ist sie vermutlich die Favoritin gegen Muchova, die einfach noch nicht so richtig in Form gekommen ist in den letzten Monaten. Kann aber auch sein, dass Muchova ihr mit dem Slice und mit den Angriffen, Netzangriffen irgendwie so den Zahn sieht. Total offenes Duell. Beide werden sich jetzt nicht gerade bedanken für die Auslosung.
Nee, da wird keiner Danke sagen und Hurra schreien. Auch nicht über die nächsten Runden. Zeynep Sönmez oder Jacqueline Christian, das ist noch in Ordnung. Aber dritte Runde, da wird es auch nochmal ein Hauen und Stechen.
Dein Halbfinaltipp.
Ekaterina Alexandrova, genau, gegen Priscilla Horn in der ersten Runde und Susan Lamens gegen Iva Jovic. Iva Jovic, von der ich eine ganze Menge halte, aber die vielleicht dann auch mit mangelnder Erfahrung dann noch hier auflaufen könnte. Ekaterina Alexandrova hat halt die 50 Rasenmatches schon in ihrer Karriere und der traue ich tatsächlich bei jedem Rasenturnier immer eigentlich ganz, fast alles zu. Außer wenn sie 11 Matchbälle gegen Elise Mertens hat.
Wir haben in French Open darüber gesprochen. Irgendwann muss er kommen, der große Durchbruch bei einem Grand Slam-Turnier. Da war er halb da. Am Ende hat sie es dann allerdings doch nicht in die ganz weiten Runden geschafft. Ich hatte mir auch Jovic angeguckt, dann aber auch die Quali-Resultate sind jetzt nicht so, dass ich denke, sie ist jetzt hier diejenige, die ins Viertelfinale kommt. Es ist ein bisschen wie beim French Open. Alexandrova muss diese Favoritinnenrolle annehmen, denn sie ist die Favoritin vermutlich, außer Muchova hat auf einmal die Form. Und dann muss sie sich auf Augenhöhe mit Andreeva und Krejcikova sehen, ob sie das umsetzen kann. Ich werde es nicht tippen, ich halte es aber durchaus für möglich.
Ich halte es auch für möglich. Magda Linette trifft auf Elsa Jacquemot. Dann haben wir Alicia Parks gegen Belinda Bencic, was auch ein richtig schönes Duell werden könnte. Tatjana Maria wird in ihrer ersten Runde auf Katie Wolinetz treffen und könnte in der zweiten Runde auf Jessica Pegula treffen, die gegen Elisabetta Cocciaretto spielen wird. Tatjana Maria gegen Katie Wolinetz. Maria hat in Bad Homburg erste Runde gegen Leila Fernandes verloren, nachdem sie im Queen's Club gewonnen hat. Ich bin sehr gespannt. Es hätte schlimmer kommen können für sie mit der Auslosung. Ich bin sehr gespannt, ob sie Katie Wolinetz den Zahn ziehen kann mit ihrem Tennis.
Ja, es ist, war am Ende schon fast egal, wo sie hier in dieser Auslosung landen würde. Sie wird vermutlich nicht das Turnier gewinnen, kann allerdings die meisten Spielerinnen schlagen. Ich glaube auch, dass Wolinetz die Art von Spiel hat, die Maria wiederum auch ein bisschen nerven kann. Vielleicht schielt sie trotzdem schon ein klein bisschen Richtung zweite Runde. Ich glaube, auf Pegula ist sie schon 2-3 Mal getroffen. Irgendwann auch mal in einem, hatte ich gerade noch nachgeguckt, irgendeinem Future-Turnier vor 15 Jahren. Ja. Also so lange sind die beiden schon dabei. Halte viel für möglich, würde allerdings auch in diesem Teil der Auslosung Pegula trotz allem vorne sehen.
Ich auch. Alleine, weil sie so ein unglaublich solides Spiel hat, weil sie so ungewöhnlich selten überrascht wird, Pegula. Deswegen habe ich sie auch jetzt erstmal vorne. Ich habe sie allerdings auch nicht im Halbfinale. Iga Świątek trifft auf Polina Kudermetova in der ersten Runde. Zweite Runde Katie McNally oder Jodie Burridge. Und dritte Runde könnte Marta Kostyuk warten, die allerdings im Moment wirklich mit der Form hadert. Dritte Runde könnte auch Danielle Collins warten, was wir natürlich alle sehen möchten. Aber auch Danielle Collins ist nicht in der Form. Andererseits mag ich Danielle Collins hier nicht ausschließen. Iga Świątek hätte es schlimmer treffen können, meiner Meinung nach, hier auf dem Rasen. Und sie spielt ja auch noch im Halbfinale in Bad Homburg. Aber das wird wieder ganz interessant, finde ich.
Ja, einfach weil sie eben zumindest als Profi auch nicht so die Rasenerfahrung hat. Sie hat hier mal ein Viertelfinale, was sie erreicht hat, damals gegen Svitolina verloren hat. Also es ist schon für sie möglich, hier relativ weit zu kommen. Und Kudermetova hat nicht die Rasenerfahrung, das sollte eigentlich klappen. Zweite Runde ist sie auch zu gut für. Collins wäre spannend, allerdings keine Rasenexpertin. Kostyuk hast schon angesprochen, die hat aus meiner Sicht in der Theorie das Spiel, um wirklich mal sehr erfolgreich auf dem Rasen zu sein, haben wir noch nicht gesehen. Normalerweise sollte Świątek hier durchkommen, dann könnte allerdings so mit die härteste Aufgabe in der ganzen Auslosung warten.
Elena Rybakina, meinst du, ne?
Ja.
Du wirst nicht Maria Sakkari meinen. Clara Tauson trifft auf Heather Watson in der ersten Runde. Anna Kalinskaya gegen Nina Stojanovic und dann Maria Sakkari gegen Anna Blinkova. Und dann haben wir Elena Rybakina, die auf Elena Avanesyan treffen wird. Elena Rybakina, glaube ich, hat von den ganz großen Favoritinnen erstmal bis zum Achtelfinale meiner Meinung nach am wenigsten Widerstand zu befürchten. So, jetzt habe ich mich da ganz schön drumherum geredet. Ich glaube, ich traue hier Rybakina eine ganze Menge zu.
Ja, ich auch. Gute Bilanz gegen Sakkari. Tauson ist eine schwächere Variante von Rybakina. Świątek ist für sie dann auch auf dem Rasen zu bezwingen. Also eigentlich dafür, dass sie eben nicht zu den Top-Gesetzten gehört, hat sie hier einen schönen Teil der Auslosung erwischt, ein bisschen versteckt fast. Also das, glaube ich, hätte kaum besser für sie laufen können.
Über sie wird sehr wenig geredet momentan.
Auch zu Recht. Sie hat in diesem Jahr noch nicht die großen Namen besiegt. Sie hat eigentlich alle wichtigen Matches verloren. Sie hat auch gegen Świątek hier bei den French Open verloren. Ein Match, was sie für sich hätte entscheiden können. Sie hat diese vier oder fünf Matchbälle gehabt gegen Sabalenka in Berlin. Also die großen Sieger hat sie in diesem Jahr noch nicht geschafft. Von den Topspielern hat sie das beste reine Rasenspiel. Aber eben gewinnt sie große Matches.
Das werden wir herausfinden in der nächsten Woche. Daria Kasatkina, seitdem sie Australierin ist, hat sie wenig gewonnen. Trifft auf Emiliana Arango in der ersten Runde. Sollte allerdings meiner Meinung nach bis zur dritten Runde Ruhe haben. Dann allerdings könnten entweder Maya Joint oder Ludmila Samsonova warten. Ludmila Samsonova ist eine Rasenspezialistin. Die hatte ihren großen Durchbruch auf Rasen. Aber mit Maya Joint hat sie eine fiese Gegnerin für die erste Runde.
Ja, und Samsonova war eben auch nicht die große Grand-Slam-Expertin. Also häufig ganz okay in diesen mittelgroßen Turnieren und dann, wenn es drauf ankommt, verliert sie. Also sie klassische Upset-Kandidatin hier.
Ja, und dann ein schönes Duell aus USA-Sicht. Sophia Kenin gegen Taylor Townsend in der ersten Runde. Dann haben wir Ella Seidel, die sich hier qualifiziert hat und ihr zweites Grand-Slam-Hauptfeld spielen wird. Sie trifft auf Jessica Buzas-Manero. Ich habe gestern mit Ella Seidel noch gesprochen. Dann sagte sie, ach, muss nicht nochmal Sabalenka sein im Grand-Slam-Hauptfeld in der ersten Runde. Sie hat jetzt eine der besten Auslosungen bekommen für die erste Runde, die man sich wünschen kann mit Jessica Buzas-Manero.
Und dann die hat allerdings hier letztes Jahr Wondrushova besiegt. Also Erfahrung hat sie schon.
Ja, Erfahrung hat sie schon. Trotzdem hätte es deutlich schlimmer kommen können für Ella Seidel.
Na, auf jeden Fall.
Und dann haben wir Viktoria Azarenka, die auf Anastasia Sacharowa treffen wird. Und ganz schwieriges Los für Coco Gauff in der ersten Runde, Diana Jastremska. Das ist nochmal ein richtiger Knaller.
Ja, auch länger überlegt, was ich mit Gauff mache, weil sie hat damals diesen tollen Wimbledon-Erfolg gehabt, seitdem aber nicht so richtig nachlegen können. Hat jetzt natürlich auch nicht so das ideale Spiel für den Rasen. Jastremska kann Gauff sicherlich abschießen, wenn sie einen guten Tag erwischt. Azarenka hat die Form, um Gauff in der zweiten Runde zu nerven. Kenin, auf die du ja auch mal wieder guckst, hat auch die Möglichkeiten. Also Gauff hat jetzt keine einfache Auslosung.
Nee, und sie wird auch mit dem Halbfinale nichts zu tun haben, weil Elena Rybakina wird auf Mira Andreeva treffen und das Match wird Elena Rybakina gewinnen und im Finale gegen Jinwen Zhang verlieren, die vorher gegen Arina Sabalenka im Halbfinale gewonnen hat.
Dann gucke ich hier nochmal bei mir im schlauen Dokument. Pegula bezwingt bei mir Andreeva, Rybakina besiegt Gauff. Das heißt, wir haben ein Halbfinale, in dem Kies gegen Anisimova gewinnt, Rybakina gegen Pegula gewinnt und das Finale gewinnt Kies gegen Rybakina.
Na klar, gewinnt Kies das. Na klar.
Also, jetzt lachst du.
Ja, jetzt lache ich auch noch.
In 15 Tagen.
Ich lache dich an, ich lache dich nicht aus. Ja? Und wenn Madison Keys hier in diesem Jahr zwei Grand Slams gewinnt, dann ist das eine ganz, ganz große Geschichte.
Dann hoffe ich auch, tritt sie zurück. Dann hat sie nichts mehr zu beweisen.
Dann hat sie nichts mehr zu beweisen, ja. Also, das war die Frauenauslosung. Kommen wir zu den Auslosungen, zur Auslosung bei den Männern. Darüber werden wir gleich sprechen. Hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf Wimbledon 2025.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz werden natürlich das Ganze einrahmen. Jannik Sinner an 1 gesetzt, Carlos Alcaraz an 2. Die ganz große Frage war, wo landet Novak Djokovic? Und Novak Djokovic landet bei Jannik Sinner in der oberen Hälfte, müssen wir uns noch nicht drüber unterhalten, aber Jannik Sinner trifft in der ersten Runde auf Luka Nadi, zweite Runde Jason Zhang oder Alexander Vukic und dritte Runde vielleicht George Lofhagen, vielleicht Denis Shapovalov. Jannik Sinner kann hier erstmal reincruisen in diese Woche, in dieses zwei Wochen.
Ja, und ich meine, Shapovalov stand mal hier im Halbfinale, ist ein guter Rasenspieler, hat im einzigen Duell auch Sinner besiegt vor 5 Jahren oder so. Allerdings, gar nicht stabil genug, um Sinner hier wirklich das Wasser zu reichen. Einziges Problem, was ich für Sinner sehen könnte, wäre, er ist noch irgendwie so mitgenommen von den French Open, dass er seine Konstanz verliert. Glaube es allerdings nicht. Ich denke, wäre der nicht in Halle direkt auf Publik getroffen, dann hätte er vermutlich das Turnier auch gewonnen. Also normalerweise sollte Sinner hier durch die ersten 3 Runden relativ locker durchgehen.
Ich bin nach wie vor immer wieder beeindruckt, wie kopflos Denis Shapovalov manchmal spielen kann.
Ja, hat er wahrscheinlich halt auch nicht anders gelernt oder hat sich halt immer auf seine Athletik und seine Technik verlassen können.
Also Denis Shapovalov gegen Jannik Sinner, es könnte eine dritte Runde sein. Eine dritte Runde könnte auch sein, Tommy Paul gegen Grigor Dimitrov. Da ist aber meiner Meinung nach eine ganze Menge Musik drin. Dimitrov, der seine letzten 4 Grand Slams verletzt aufgeben musste, trifft auf Yoshihito Nishioka in der ersten Runde. Dann haben wir Francisco Comesaña, der auf Corentin Moutet treffen wird. Corentin Moutet, hast du die 4-Minuten-Tirade von ihm schon wieder gesehen?
Irgendwo auf ESPN gelesen, aber noch nicht gesehen.
Hat alles durchbeleidigt, was bei 3 nicht auf dem Baum war. Und dann haben wir noch Sebastian Ofner, den alten Rasenspezialisten, der ja auch schon mal im Achtelfinale stand. Oder dritte Runde? Eins von beiden. Trifft auf Hamad
Dritte Runde.
Dritte Runde, ne? Genau, durch die Quali damals. Und Tommy Paul, der auf Johannes Monday treffen wird in der ersten Runde. Da kann ich mir alles vorstellen.
Ja,
da kann ich
mir
wirklich alles vorstellen.
Paul ist ein guter Rasenspieler, der jetzt allerdings in Queens dann relativ schnell verloren, war ja auch angeschlagen bei den French Open. Dimitrov hat seit dem French Open, wo er aufgegeben hat, nicht mehr gespielt. Normalerweise ist Paul hier für mich der Favorit, allerdings kann ich einschätzen, wie fit er wirklich ist.
Ja, bei Grigor Dimitrov wissen wir es auch nicht. Bei Yoshihito Nishioka wissen wir es auch nicht. Dann kommt Corentin Moutet hier ins Achtelfinale.
Trifft auf Ofner. Vorher,
in der dritten Runde auf Ofner, genau. Ja. Es könnte tatsächlich sein, in diesem 16. kann alles passieren. Ben Shelton trifft auf die Quali-Legende in Wimbledon, Alex Bolt. Ich habe Alex Bolt gestern gesehen, weil er direkt neben Filip Misolic spielte. Und Alex Bolt hat letztes Jahr gegen Leandro Riedi in der Quali 4-2, glaube ich, im 5. zurückgelegen und das Match noch gewonnen. Hier ist er gestern gegen Martin Lanaluce durchgegangen, ganz glatt in 3 Sätzen. Ein Spieler, der am liebsten auf Rasen schlafen würde. Für Ben Shelton könnte es knifflig werden, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, weil Ben Shelton einfach einen zu guten Aufschlag hat. 2. Runde Rinky Jicata oder David Goffin. Und 3. Runde, da haben wir Hugo Humbert gegen Gael Monfils. Ein ganz tolles Duell, finde ich, für die erste Runde in Wimbledon. Und Martin Fucsovics ist als Lucky Loser reingekommen, weil Borna Coric rausgezogen hat.
Ihr habt euch gestern noch gegrüßt, ne?
Natürlich, wir haben uns auch umarmt.
Gott sei Dank. Ne? Ja, normalerweise Shelton hier der Favorit, nicht weil er besonders gut auf Rasen bisher war oder auch in dieser Saison gewesen ist, aber ich vertraue ihm mittlerweile als Grand Slam Spieler. Monfils ist so ein bisschen der Saft ausgegangen in den letzten Wochen. Humbert ist ein toller Rasenspieler, allerdings alleine hatte er diesen Handbruch, war das, glaube ich, ja, ne? Für mich ist da so auch so ein bisschen die Luft rausgegangen. Ich meine, Goffin hat hier schon ganz tolle Resultate gehabt. Hijikata hat es geschafft, in dieser Woche gegen den Bernhard aus Stuggi zu verlieren, alias Bernhard Tomic. Also normalerweise soll Shelton hier durchgehen.
Lord Tomic hat zum ersten Mal seit 4,5 Jahren wieder ein ATP-Hauptfeld gespielt.
Man stelle sich wirklich noch vor, der ist ja in Stuttgart geboren. Hätte der für den DTB gespielt, das wäre für deinen Kollegen Kaiser hinter dir ein Fest gewesen.
Momentan ist er nicht hinter mir.
Glaubst du?
Ach, das wäre super gewesen. Ach ja. Brandon Nakashima trifft auf Boon Chakete in der ersten Runde. 2. Runde entweder Alexander Shevchenko oder Riley Opelka. Riley Opelka hat ganz gute Ergebnisse gehabt. Ich habe ein Match von ihm kommentiert vorletzte Woche im Queen's Club gegen Arthur Rinderknecht, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Da war Opelka nicht wirklich bei sich, hat alles und jeden auch wieder beleidigt, fand alles doof, weil sie auf dem Nebenplatz spielen mussten und hat in 2 Sätzen ganz glatt verloren. Bin hier bei Brandon Nakashima und ich bin auch hier bei Lorenzo Musetti, auch wenn ich glaube, dass Musetti große Probleme bekommen wird mit seiner einhändigen Rückhand auf dem Rasen. Auch wenn er jetzt im Halbfinale stand.
Ja, letztes Jahr. Mhm. Und halt auch eine fantastische Defensive hat auf dem Rasen. Tja, der hat jetzt allerdings die letzten 2 Wochen nicht gespielt, seit seiner Aufgabe bei dem French Open. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, er kommt ins Viertelfinale. Allerdings finde ich das jetzt total schwer vorherzusagen, weil wir einfach nicht wissen, wie fit er ist. Finden wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen raus. Ja, und Nakashima gegen Opelka, das werden sie aber auf den letzten Platz irgendwie schieben. Alleine schon, weil wegen dem Langeweile-Potenzial.
Ja, ja. Langeweile-Potenzial ist im nächsten 16. nicht vorhanden. Jack Draper, Draper Mania beginnt am Montag. Am Dienstag, Entschuldigung, gegen Sebastian Baez. Zweite Runde Marin Cilic könnte knifflig werden, weil Marin Cilic wirklich ein guter Rasenspieler ist, hier schon mal im Finale stand. Aber die dritte Runde, da könnte Alexander Bublik warten. Der hat allerdings mit Jaume Munar auch noch eine ganze Menge zu tun. Jaume Munar hat gegen Carlos Alcaraz im Queens Club fantastisch gespielt. Aber Bublik kommt mit einem Selbstvertrauen in dieses Turnier. Ich möchte, also Samstagnachmittag, Bublik gegen Draper auf dem Center Court. Ich meine, wer möchte das nicht?
Ah, und dann hat die britische Presse was zu schreiben, die 24 Stunden davor.
Aber hallo.
Also an Bublik werden sich wirklich abarbeiten, vor allem der Boulevard. Und ich meine, Bublik hat gegen Draper bei den French Open gewonnen.
Ja.
Und da war Draper der ganz klare Favorit. Es wäre sehr verlockend zu sagen, Bublik stolpert hier an Munar oder an Marojan oder Draper an Cilic. Ich glaube allerdings, dass wir das Duell bekommen werden.
Dein Wort in du weißt schon wessen Ohr. Also wie gesagt, das ist eine Sache und wie gesagt, es wäre am Samstag, wenn der Regen nicht in irgendeiner Weise dazwischen funkt. Aber es wäre am Samstag. Samstagnachmittag, zweites oder drittes Einzel. Ja, mein Gott, was möchtest du denn mehr? Ja. Also, ich möchte das Spiel haben. Ich möchte es wirklich haben. Flavio Cobolli trifft auf Babit Zukayev. Der hat sich in der zweiten Quali-Runde unter anderem gegen Yannick Hanfmann durchgesetzt und wird hier sein Grand-Slam-Debüt feiern. Jack Pinnington-Jones trifft auf Thomas-Martin Echeverry und Jakob Mencik auf Hugo Gaston. Flavio Cobolli, Jakob Mencik, ich glaube, da kommt Jakob Mencik durch. Und dann haben wir noch Alex Simenor, der ganz, ganz schwach gespielt hat in den letzten Wochen, der auf Roberto Caballes Baena trifft. Arthur Cazot gegen Adam Walton. Und dann haben wir noch August Holmgren aus Dänemark, der sich qualifiziert hat mit einem 7-6 im Match-Tiebreak des fünften Satzes gegen Quentin Alice spielt er und dann Damien Jomul gegen Thomas Machac. Das ist so die einzige Ecke, wo ich so überhaupt keine Fantasie habe und wo ich dann jetzt schon sage, Novak Djokovic hat sich jetzt schon das Schirmchengetränk liefern lassen.
Ja, und von dem war jetzt natürlich wieder nicht viel gehört seit seiner Niederlage bei den French Open, aber der braucht auch keine Rasenvorbereitung. Hier, ich überlege gerade, war es Jay Clark? Nein, er ist nicht letztes Jahr auf Jay Clark, er ist auf Ferndi hier, glaube ich, im letzten Jahr in der zweiten Runde getroffen. Das war nur ein 7-6 im vierten Satz, also vielleicht sehen wir hier gegen Evans oder Clark nochmal eine Wiederholung, aber alles, was von ihm hoch ist in seinem Teil der Auslosung, sieht für mich, also jetzt bis zum Viertelfinale, sieht für mich nicht aus wie Spieler, die ihn hier realistischerweise schlagen können.
Djokovic gegen Alexander Müller war übrigens das allererste Match, was ich im Hauptfeld eines Grand Slams mal kommentiert habe, vor anderthalb Jahren bei den US Open.
Und hat Müller mehr als 6 Spiele gewonnen?
Nee, hat er nicht, weil Djokovic in den ersten 2 Sätzen unfassbares Tennis gespielt hat. Und ich glaube, dass Müller jetzt auch denkt, was habe ich eigentlich verbrochen?
Ja, und der ist auch kein guter Rasenspieler. Also, ja, normalerweise wird sich hier Djokovic reingrooven in das Turnier.
Haben wir Djokovic-Sinner im Halbfinale? Weil ich habe nichts anderes, was ich mir vorstellen kann.
Natürlich, muss wieder auf schlaue Dokument gucken. Oben habe ich Sinner besiegt Shelton im Viertelfinale, unten Djokovic besiegt Bublik, also Sinner gegen Djokovic im Halbfinale.
Ja, also das habe ich auch. Was anderes kann ich mir momentan nicht vorstellen, auch wenn wir dazwischen eine ganze Menge Musik haben. Musik haben wir auch in der unteren Hälfte. Dann nämlich schon mit einem Teil der Auslosung, wo auch Alexander Zverev mit drin ist. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserer Auslosungsvorschau auf Wimbledon 2025. Taylor Fritz und Carlos Alcaraz, die rahmen die untere Hälfte ein. Und Taylor Fritz hat eine wirklich schwierige Auslosung, meiner Meinung nach, vor sich.
Die schwerste, würde ich sagen, von den
Top-Spielern. Ja, ne? Er trifft in der ersten Runde auf Aufschlagmonster Giovanni Impeccipericar, der seinen ganz großen Durchbruch hier an dieser Stelle letztes Jahr gefeiert hat. Zweite Runde, Gabriel Diallo, der in Sertogenbosch gewonnen hat, oder Daniel Altmaier. Da wissen wir noch nicht, Daniel Altmaier hat ihn gerade bei den French Open besiegt. Also auch das wäre ein Duell, was Taylor Fritz vielleicht sogar ein bisschen gerne umgehen möchte. Und in der dritten Runde könnte Alejandro Davidovic Fokina auf ihn treffen, gegen den er auch schon verloren hat.
Ja, sogar mehrfach. Gegen den hat er, glaube ich, eine negative Bilanz. Also,
und Davidovic Fokina ist einer der unterhaltsamsten Rasenspieler.
Ja, hat hier doch auch mal was, war dieses obskure Match, wo irgendwie der Ball von einem der Courts auf den anderen geflogen ist, irgendwie so vor ein paar.
Achso, ich meine, er hatte mal ein Match gegen Rublev, was so wild war. Ich guck's mir währenddessen, während du mal hier.
Ja, oder Hurkacz, irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall eine dieser absurden Geschichten. Also, Pesci Perica, müssen wir sagen, ist nicht so durchgestartet wie erwartet. Das sah im letzten Herbst auf einmal so aus, als wenn der wirklich ein Top 20, Top 15 Spieler werden könnte. Ist noch nicht passiert, hat vor kurzem Challenger auf Sand gewonnen, aber so in den großen Turnieren noch nicht überzeugt. Trotzdem, der kann wie alle anderen. Also der kann auch einen Fritz vorm Platz servieren. Ähnliches bei Diallo, der allerdings vermutlich noch nicht erfahren genug ist. Und Davidovic Fokina kann Fritz auch besiegen. Normalerweise kommt Fritz durch, allerdings wirklich von den Topspielern hier ganz klar die schwierigste Auslosung.
Ich erinnere mich wieder, letztes Jahr gegen Holger Rune, 5. Satz, Match-Tiebreak, 8-8. Davidovic Fokina spielt einen Aufschlag von unten. Ich weiß noch, dass wir 10 Minuten im Podcast drüber gesprochen haben, wie man sowas machen kann.
Tja.
Kannst dich auch noch erinnern.
Ja, und er hat doch vor kurzem geheiratet und deswegen auch gleich mal wieder ein Turnier abgesagt. Das war doch auch er, ne?
Ja, genau. Also Davidovic Fokina gegen
Also, nichts gegen die Entscheidung, ne?
Nein. Aber Taylor Fritz hat hier schon, glaube ich, mit die schwierigste Auslosung. Vor allen Dingen, weil es dann nicht leichter wird für ihn. Alexa Popperin gegen Arthur Ferry in der ersten Runde. Dann haben wir noch Luciano Dadri, der auf Roman Safiulin treffen wird. Und wir haben Daniil Medvedev. Der wird in der ersten Runde gegen Benjamin Bonsi spielen. Zweite Runde wird Kopriva oder Jordan Thompson. Dritte Runde Alexei Popperin. Medvedev oder Popperin gegen Taylor Fritz oder wen auch immer da oben. Auch das wäre eine sehr interessante Geschichte.
Ja, ich meine, generell dieses dritte Viertel bei den Herren. Viele, die den Anspruch haben, sehr weit in Grand-Slam-Turnieren zu kommen, es aus dem einen oder anderen Grund nicht so häufig geschafft haben, wie sie bisher wollten. Und Medvedev, muss man sagen, ist so ein bisschen wie ein Rasenexperte in den letzten Jahren geworden, hat allerdings dieses Finale in Halle gegen Bublik relativ sang- und klanglos verloren. Und Fritz hat jetzt 2 kleinere Turniere gespielt, Stuttgart gewonnen, kann mir vorstellen, dass er Eastbourne gewinnt. Ich fände es spannend, die beiden gegeneinander zu sehen. Und beide sind absolute Halbfinalkandidaten. Allerdings hat Fritz die dezent schwerere Auslosung im Vergleich zu Medvedev.
Dezent, ja. wir haben Francisco Cerundolo, der auf Nuno Borges treffen wird. Francisco Cerundolo, der Spieler, den jeder Gesetzte wohl gerne haben wollen würde, gerade auf Rasen. Er ist meiner Meinung nach kein Spieler, der in irgendeiner Weise was mit der dritten Runde zu tun haben sollte, weil dann sind noch Billy Harris und Hubert Hurkacz dabei. Und dann haben wir Karen Khachanov, der auf Mackenzie McDonald treffen wird. Karen Khachanov, klarer Favorit meiner Meinung nach hier fürs Achtelfinale. Findest du es auch? Oder ist es Hubert Hurkacz? Aber der ist auch lange verletzt gewesen.
Ja, und ist noch nicht so richtig in Form gekommen. Hurkacz, hier natürlich der letzte Federer-Bezwinger und Halbfinalist in Wimbledon. Vielleicht findet er die Form, aber ich sehe hier auch Khachanov normalerweise als den Favoriten. Ja. Und Cerundolo ist es auf jeden Fall nicht. Der hat einfach nicht das Spiel für den Rasen.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, dass er gegen Nuno Borges schon rausfliegen wird. Billy Harris oder Hubert Hurkacz sind für mich ganz klare Favoriten auf eine dritte Runde. Und dann gegen Karen Khachanov. Und ich glaube, dass Karen Khachanov im Moment da der stabilste ist. Dann haben wir Matteo Berrettini. Wir wissen nicht, ob er antreten wird, weil er hat kein Vorbereitungsturnier gespielt. Er trifft auf Kamil Majerschak in der ersten Runde. Weißt du was über Matteo Berrettini?
Nein, ich habe auch geguckt. Letztes Match war in Rom. Da hat er sich ja schon wieder verletzt. Also er hatte sich eigentlich schon in Madrid verletzt, wollte dann unbedingt noch in Rom antreten, hat die Verletzung schlimmer gemacht. Das habe ich noch mitbekommen. Ist nicht klar, ob er antreten wird. Tritt er an, ist er hier auf einmal einer der Favoriten im dritten Viertel. Allerdings mindestens genauso große Chance, dass er nicht antritt und irgendein Lucky Loser da reinkommt.
Ja, und dann gegen Kamil Majerschak spielen wird. Ethan Quinn trifft auf Henry Searle. Und dann haben wir Chris Rodesch gegen Pablo Carreño Busta. Chris Rodesch, der sich hier durchserviert hat durch die Qualifikation. Und der erste Luxemburger ist seit
Till Müller.
Mandy Minella, ein Jahr später, die ein Grand-Slam-Hauptfeld gespielt hat. Aber Gilles Müller war der letzte Mann, der aus Luxemburg kam und ein Grand-Slam-Hauptfeld gespielt hat.
Und hier mal Nadal besiegt hat.
Ja, und von dem man ja so wilde Sachen hört, dass er einer der besten Typen auf der Tour insgesamt gewesen sein soll. Auf jeden Fall, Chris Rodesch spielt gegen Pablo Carreño Busta. Und dann haben wir Alexander Zverev, der auf Arthur Rinderknecht treffen wird. Ich gehe jetzt im Moment noch davon aus, dass Matteo Berrettini nicht wird antreten können oder wenn er antreten wird, vielleicht in der ersten Runde aufgeben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er fit ist. Ich glaube, dass Alexander Zverev hier eine sehr gute Auslosung bekommt, sollte Matteo Berrettini herausfallen.
Genau, wenn Berrettini antritt, ist Berrettini auf dem Rasen der Favorit. Er hat Zverev hier auch schon besiegt. Mhm. Die Rückhand, die sonst so eine Schwäche ist, ist hier eine Stärke. Und genau, er hat dann genau die Art von flachen Spiel, die Zverev auf dem Rasen total entnerven kann. Davon ab hat Zverev eine sehr gute Auslosung gehabt, sehr gute Auslosung und sollte den Anspruch haben, das Viertelfinale zu erreichen. Da glaube ich nicht, dass er wirklich weiterkommen würde, aber kann sich von den Spitzenspielern abseits von Berrettini hier eigentlich nicht beschweren über die Auslosung.
Das Viertelfinale wäre ja auch Neuland für ihn. Ja,
genau.
Beim Turnier in Wimbledon. Also Viertelfinale könnte dann entweder Taylor Fritz oder Daniil Medvedev warten oder Giovanni Pecci-Pericard. Also da ist dann, wie gesagt, noch eine ganze Menge an Interpretationsmöglichkeit da. Aber Zverev gegen Arthur Rinderknecht, der hat letzte Woche in Queens hat er das Viertelfinale erreicht. Da hat er gegen Riley Opelka gespielt. Da hat er die Umstände angenommen. Und Riley Opelka war komplett bocklos, also wirklich komplett bocklos und hat das Match dann gewonnen. Im Viertelfinale ist er dann ausgeschieden. Er ist ein solider Spieler, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Zverev gefährlich werden kann.
Nee, er hat einen guten Aufschlag. Es wird viele kurze Ballwechsel geben. Normalerweise sollte Zverev da die Nase vorn haben. Es wäre natürlich lustig, wenn er in der zweiten Runde auf Rodesch treffen würde. Gucken wir mal, ob das passiert. Aber generell hier abseits von Hurkacz in Topform, keiner der Zverev, glaube ich, auf Rasen, also Berrettini mal ausgenommen, keiner der hier Zverev auf Rasen vor dem Viertelfinale normalerweise schlagen sollte.
Chris Rodesch, wie gesagt, ist eine schöne Geschichte, der ist gestern durchgegangen und hat sich sehr gefreut, hat auch auf einem größeren Platz gespielt, da gestern in Roehampton auf der Anlage, das war ziemlich toll. Also, Alexander Zverev gegen Arthur Rinderknecht. Ein Duell, auf das ich sehr schauen werde, ist das von Holger Rune gegen Nicolas Jarry. Nicolas Jarry ist durch die Qualifikation wie ein heißes Messer durch die Butter gegangen, scheint wieder zurück zu sein und spielt auf Rasen sehr gut, gerade wenn sein Aufschlag kommt. Holger Rune, der auch gerne mal so ein Langsamstarter ist, muss sich hier gehörig in Acht nehmen, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, weil Jarry ist zwar nach diesem Rom-Hoch wirklich ins große Tief gefallen, ist allerdings vom Niveau her ein Top-30-Spieler, hat diesen tollen Aufschlag und halte es absolut für möglich, dass er hier Rune rausnehmen wird.
Weißt du, welches Duell auf Platz 18 den halben Nachmittag am Montag einnehmen wird? Es sollen 32 Grad übrigens werden am Montag.
Das Match Kriegsburg gegen Brooksby?
Nee, das Match von João Fonseca gegen Jacob Fernley.
Ah, das wird aber Platz 3, glaube ich.
Meinst du Platz 3? Ja. Ich glaube, Platz 18 ist das.
Also die müssen ja die Brasilianer irgendwo unterbringen.
Ja, aber das war denen bei den Australian Open und bei den French Open auch komplett egal, den Organisatoren.
Also ich sag mal Platz 3 oder 12, da ist eine sehr große Tribüne. Ja. Da kann man auch nochmal 2000 Brasilianer wahrscheinlich drauf parken.
Die 12er Tribüne, die ist total beeindruckend übrigens. Also auf der einen Seite ist gar nichts, beziehungsweise nur so 2-3 Reihen und auf der anderen Seite Kilometer hoch die Tribüne. Also wirklich, das ist ein beeindruckender Court. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Ansetzung, wo Fonseca gegen Jacob Fernley spielen wird. Ich halte hier Fernley für den leichten Favoriten. Wie siehst du's?
Ja, hat sich etabliert in den Top 100 und ist auch jemand, der in den Überraschungslauf hier landen könnte. Ist nicht so, dass der mögliche nächste Gegner Griegsboy jetzt der Rasenexperte ist. Also das ist für mich ein offener Teil der Herrenauslosung.
Für mich auch. Jacob Fernley wird hier auch als Favorit gegen João Fonseca gesehen. Jeff Sackman, Entschuldigung. Das wollte ich noch dazu sagen. Talon Griegsboy trifft auf Jenson Brooksby. Ist auch so ein Match, was 4 Stunden dauern wird und irgendwo auf dem Nebenplatz die Leute sehr erfreuen wird. Dann Jerzy Lehecka trifft auf Hugo Delian in der ersten Runde. 23 gesetzt Jerzy Lehecka, der in Queen's Club große Chancen hatte, gegen Carlos Alcaraz zu gewinnen. Zweite Runde Oliver Crawford oder Mattia Bellucci und dritte Runde Francis Tiafoe oder Roberto Bautista Agut oder Cameron Norrie. Jerzy Lehecka hat eine schwierige Auslosung bis zum Achtelfinale, aber ich traue ihm dieses Jahr eine ganze Menge zu.
Mal nach dem, was er in Queens gezeigt hat, da hat er schon es für möglich halten lassen, dass er ein Top-10-Spieler auf dem Rasen ist. Er hat jetzt bei Grand Slams bisher noch nicht so richtig durchgezogen, von daher bin ich auch ein bisschen skeptisch. Aber ich sehe ihn hier schon als Favorit Nummer 1 vor Tiafoe und dann Bautista Agut.
Ich auch. Also Jerzy Lechka, er muss den Anspruch haben zu sagen, ich komme hier durch. Ganz unten haben wir dann Andrei Rublev, der auf Laszlo Djere treffen wird und dann wahrscheinlich auch seine liebe Mio Nut haben wird. Ein schönes Match, finde ich, Siso Bergs gegen Lloyd Harris. Adrien Manarino, der gestern auf einem größeren Nebenplatz dann die Quali geschafft hat und zum 14. Mal in Wimbledon dabei ist, wird gegen Christopher O'Connell spielen. Und dann Stefanos Tsitsipas. Und da habe ich schon so ein ganz kleines bisschen Überraschungspotenzial, weil Valentin Royer ist sehr, sehr gut auf Rasen und kommt sehr gut mit dem Rasen klar. Und er ist ein gefährlicher Qualifikant für Tsitsipas. Auch wenn der sagen muss, es hätte schlimmer kommen können.
Ja, so als an Nummer 24 gesetzter, ne?
Ja.
Also schon erstaunlich, ihn so versteckt in der Auslosung zu sehen. Ich gehe davon aus, dass er in den ersten drei Runden rausgeht. Entweder gegen Royer, gegen Manarino oder Rublev ist normalerweise auf Rasen auch ein besserer Spieler als er. Also ich glaube, dass er hier nicht allzu weit kommen wird. Und dann wird er sich mit Ivanisevic überlegen, wie er den Rest des Jahres angehen will.
Felix Auger-Aliassime wird gegen James Duckworth in der ersten Runde spielen. Zweite Runde entweder Jan-Lennard Struff oder Filip Mišović. Das ist ein schönes Duell. Filip Mišović hatte sich gestern durchgesetzt in der Qualifikation gegen Benjamin Hassan. Jan-Lennard Struff nach wie vor auf der Formsuche, ist ein Duell meiner Meinung nach auf Augenhöhe. Und dann gab es noch eine große Frage unter den britischen Journalisten. Wo landet Oliver Tarbert? Oliver Tarbert, der an der Uni gespielt hat in den USA und hier die erste Qualifikation seines Lebens gespielt hatte, eine Wildcard für die Quali bekommen hat. Nummer 719 der Weltrangliste ist und gestern auf dem größten Platz, auf dem Platz 1, sich durchgesetzt hat und unter großem Jubel der Briten hatte dann auch eine größere Presserunde dort gestern, trifft auf Leandro Riedi, der sich endlich für ein Grand Slam Hauptfeld qualifiziert hat. Und das ist ein schönes Duell. Leandro Riedi, den müsst ihr mal beobachten, der ist sowas von furchtlos beim Return. Der hat einen Vorhand-Return, der wirklich überragend ist. Und das ist ein schönes Duell und da hatten wir alle schon gedacht, oh Gott, spielt Oliver Tarbert gegen Carlos Alcaraz, weil das wäre eine große Sache für die britischen Journalisten gewesen. Aber nein, die Auslosung hatte nochmal ein ganz großes Bonbon für uns. Carlos Alcaraz wird in der ersten Runde gegen Fabio Fognini spielen. Wie schön.
Auf dem Center Court.
Auf dem Können Center Court. Erstes
aber,
Match.
Ja, stimmt.
Ja.
Fognini wird es genießen und das Publikum wird ihn genießen. Für Alcaraz. Auger-Aliassime am Anfang seiner Karriere für ihn ein Problem gewesen. In den letzten Duellen hat er ihn sehr klar besiegt. Generell hier nicht allzu viele Spieler, die ihn wirklich in Gefahr bringen sollten.
Wer trifft auf Carlos Alcaraz im Halbfinale?
Lass mich gucken, was habe ich hier auf meinem schlauen Dokument. Also, im dritten Viertel habe ich Medvedev besiegt Zverev, dann habe ich Alcaraz besiegt Bautista Agut. Dann habe ich im Halbfinale Djokovic besiegt Sinner, Alcaraz besiegt Medvedev und Djokovic besiegt Alcaraz im Finale.
Nummer 25 für Novak Djokovic, sagst du?
Ja, und ich glaube, dann könnte auch Schluss sein, aber warten wir mal ab. Mit einem Rücktritt, aber warten wir mal ab.
Wenn er auf Nummer 25 gewinnt, tritt er zurück. Noch an den Sonntagabend, bin ich 100%ig von überzeugt.
Wäre eine große Geschichte.
Das wäre eine große Geschichte, auf jeden Fall. Also ich habe Carlos Alcaraz natürlich auch im Halbfinale. Ich habe in diesem Fall Taylor Fritz im Halbfinale. Er wird sich durchsetzen durch die ganzen großen Gegner und das wäre dann eine große Geschichte für ihn. Carlos Alcaraz gewinnt im Halbfinale natürlich gegen Taylor Fritz und im Finale wird er auf Novak Djokovic treffen, das habe ich auch, und gewinnt aber Carlos Alcaraz diesmal wieder. Ich glaube, dass Djokovic nicht mehr an Alcaraz vorbeikommt.
Also, die Australian Open lassen grüßen, aber ja, auf dem Rasen ist natürlich schon eine andere Nummer und es wäre dritte Mal nacheinander, dass die beiden hier im Finale aufeinandertreffen, ne?
Ja.
Also, haben wir auch noch nicht so häufig gehabt und wäre natürlich was, wenn Alcaraz ihn dann schon wieder besiegt. Also, es ist bei beiden Auslosungen, ich glaube, das können wir festhalten, am Ende wird wahrscheinlich irgendwer relativ Etabliertes das Ganze gewinnen. So ist das in Wimbledon immer. Es gibt in Wimbledon auch häufig ein paar Überraschungen und am Ende steht irgendein großer Name da und holt das Turnier. Das läuft fast immer so.
Das ist unsere kürzeste Vorschau, seitdem wir Vorschauen machen.
Glaubst du?
Mhm. Deswegen sind wir erst bei 53 Minuten.
Ja, ich habe da jetzt nicht so die Übersicht, wie lang die sonst sind, aber ich nehme schon mal weiter an Bord.
Immer eine Stunde ungefähr. Aber wir haben trotzdem alles drin, glaube ich.
Ja, gehe ich auch von aus.
Das war unsere Auslosungsvorschau. Wir werden uns am Montag mit dem ersten Podcast melden. Ich habe es schon angekündigt, ich bin bei Amazon Prime im Einsatz, Prime Video in dieser nächsten Woche. Da müssen wir mal gucken, wie wir die Aufnahmen machen. Wenn ich ein ganz spätes Match bekomme, müssen wir vielleicht vorher schon mal aufnehmen etc. Also wir wissen noch nicht so richtig, wie das funktionieren wird in den nächsten 14 Tagen. Wir werden es versuchen, so täglich wie möglich Podcasts zu machen. Philipp hat an einigen Tagen keine Zeit. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass es an dem Samstag nach dem Frauenfinale keinen Podcast geben wird, weil ich da keine Zeit habe. Und ansonsten werde ich mir hier auch so ein, zwei Gäste dann noch suchen, wenn Philipp keine Zeit hat. Also wir werden so viele Podcasts wie möglich produzieren, das verspreche ich. Am Montag gibt es auf jeden Fall den ersten Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram. Na, bei Instagram und Threads könnt ihr uns im Moment immer noch nicht folgen. Ich bin immer noch nicht da durch. Wir sind da leider gesperrt mit unserem Account. Das tut mir leid. Wir sind im Moment nur bei Blue Sky erreichbar. @chipandcharge. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis spätestens Montag. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.